Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Puffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode. Ja, was hat Hip-Hop eigentlich im Klassenzimmer zu suchen? Für viele ist Rap-Musik ja auf den ersten Blick vielleicht eher das Gegenteil von dem, was wir im pädagogischen Kontext vermitteln wollen. Aber was, wenn man tiefer blickt? Hinter die Fassade von Klischees und kommerziellen Hits. Dann entdecken wir eine Kultur, die in ihren Wurzeln zutiefst sozialkritisch, politisch und aufklärerisch ist. Es geht um mehr als nur Beats und Reime, es geht um Haltung. Darum, für die eigenen Werte einzustehen, auch wenn es unbequem wird. Und genau hier liegt eine große Chance für die Bildungsarbeit. Wir erreichen junge Menschen mit wichtigen Themen wie Rassismus, Sexismus und Demokratie in einer Zeit, in der Authentizität eigentlich alles ist. Wie kann man glaubwürdig Haltung vermitteln, ohne wie ein belehrender Erwachsener zu wirken? Mein heutiger Gast ist der lebende Beweis dafür, wie das gelingen kann. Ja, dann herzlich willkommen, Svex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Heute Nachmittag hier in deinem wohlverdienten Feierabend, mehr oder weniger.
Ja, danke schön. Dankeschön.
Ja, ich habe natürlich wie immer, oder das heißt wie immer in letzter Zeit habe ich das probiert, weil ich es ganz spannend fand, die KI ins Internet losgelassen und habe über dich recherchieren lassen, ohne dass ich da jetzt irgendetwas geändert hätte und würde mal so eine KI-generierte Einleitung mal vorlesen und bin mal gespannt, was du dann am Ende sagst, ob das Käse zu 80% war oder so, vielleicht
jetzt doch ganz gut war. Jetzt bin ich sehr gespannt,
hau mal raus. Ja, also, Spex ist eine etablierte Figur der deutschen Hip-Hop-Szene. Seine Karriere begann in den 90er Jahren, einer prägenden Phase des deutschen Hip-Hops, in der er sich schnell als herausragender Freestyle-Spezialist etablierte. An der Stelle von Künstlern wie MC René und DJ Mirko Machine prägte er die Szene maßgeblich mit. Insbesondere das legendäre Freestyle-Tape Flow Diamonds 94, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, festigte seinen Ruf als technisch versierter und inhaltlich relevanter MC. Die Süddeutsche Zeitung beschrieb ihn 2015 treffend als einen Künstler aus der zweiten Reihe, der zwar weniger Platten verkauft habe, die Szene in den 90er Jahren jedoch umso mehr und nachhaltiger geprägt habe. Diese Einordnung ist entscheidend. Spex ist kein kommerzieller Popstar, sondern eine kulturelle Säule, deren Einfluss sich weniger in Verkaufszahlen als in kulturellem Kapital und Authentizität misst. Von Beginn seiner Karriere an positionierte sich Spex als Vertreter des Conscious Rap, einer Strömung innerhalb des Hip-Hops, die sich durch sozialkritische, reflektierte und politisch bewusste Texte auszeichnet. In einer Zeit, in der Teile der Szene zunehmend von materialistischen, sexistischen und gewaltverherrlichenden Narrativen dominiert wurden, bezog er konsequent Stellung. Seine offene und massive Kritik an rassistischen und sexistischen Rap-Texten brachten ihm nicht nur Respekt, sondern auch offene Anfeindungen von anderen Rappern ein. Diese Bereitschaft für seine Überzeugung, auch berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen, etablierte eine Form von Haltung, die zum Fundament seiner späteren pädagogischen Arbeit werden sollte. Der Übergang von der Bühne ins Klassenzimmer war also für Spex kein Bruch, sondern eine logische Konsequenz der Hip-Hop-Philosophie selbst. Seine Arbeit basiert auf dem fundamentalen Motto der Hip-Hop-Kultur »Each one, teach one«. Dieses Prinzip postulierte die Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten als gemeinschaftliche Verantwortung. Bereits seit 1998, also seit über zwei Jahrzehnten, teilt Spex sein Wissen in Workshops und Projekten und institutionalisiert damit einen der positivsten und ursprünglichsten Werte der Hip-Hop-Bewegung. Ja, was sagst du dazu? Recht umfangreich.
Ja, mega umfangreich. Also die Bewertungen, die ChatGPT oder die Wikipedia vornimmt, das kann ich ja nicht kommentieren, im Sinne von, ne, so wo yeah, jetzt yeah. irgendwie, wo ich jetzt, wie ich jetzt wahrgenommen werde, das habe ich nicht in der Hand. Über die positiven Dinge freue ich mich so, und negative gab es ja eigentlich gar nicht. Beim einen, wo ich gerade selber nochmal schnell gegoogelt habe, weil ich so gedacht habe, was soll das sein? Yeah. Dieses Flow Diamonds, das yeah. weiß ich gar nicht, was das sein soll.
Also sehr cool.
Also da habe ich irgendwie keine Erinnerung, was aber jetzt nicht bedeutet, dass ich nicht doch irgendwas getrieben habe, aber das habe ich jetzt gerade wirklich gar nicht präsent. abgefahren. Aber der
Legendär
Rest,
steht hier.
ja, ich weiß
Gell?
nicht, vielleicht meinen Sie
Ja,
die
gut.
Freestyle-Heimshow,
Ah,
weil ich da
okay.
mit René irgendwie wirklich ein 60-Minuten-Tape hatte.
Mhm.
Es gibt eine Vinyl von Main Concept aus München. Da haben wir ja, das ist ein ganzes Album, was die Jungs aufgenommen haben im Freestyle-Verfahren. Und da bin ich auch bei ein, zwei Tracks dabei.
Ah,
Es
okay.
gibt also diverses, aber so wirklich, wo ich mich dran erinnere, ich meine, ey, das sind auch schon über 30 Jahre, ne?
Naja.
Muss man einfach sagen, ist diese, ja, das ist diese Freestyle-Heimshow. Das andere weiß ich gerade nicht. Aber ey, ansonsten finde ich, ist es eine gute Zusammenfassung, zumindestens. Ist sie inhaltlich richtig? Was die Bewertungen angeht, halte ich mich zurück. Also nicht im Sinne von, weil ich nicht will, sondern weil, ja, wenn ich sage, ja, die haben natürlich vollkommen recht, ich bin ein relevanter Künstler aus der zweiten Reihe, so, dann finde ich das irgendwie komisch, ne?
Aber irgendwo steht's ja, ne? Das ist da, irgendwo kriegen sie es ja her. Hier bei Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, ne, steht ja da. Aber ist schon faszinierend. Also ich habe das mit diesem Deep Research gemacht. Das bieten jetzt die meisten KI-Anbieter an, egal ob jetzt Google oder OpenAI. Und da wird dann schon sehr genau recherchiert. Das ist jetzt keine bloße Anfrage. Ich glaube, die wäre eher katastrophal, weil dann auch viel
Nö.
vermischt wird. Aber das ist schon beeindruckend, was der da hervorbringt. Auch sprachlich hätte ich es
Du.
nicht so geschafft. Also ich bin nicht so
Nee, das
begabt in
ist
der
schon.
Sprache. Na.
Das ist schon richtig. Also diese Deep Research Sachen, die funktionieren ganz gut. Die Informationen, also die meisten Informationen, auch die Zitate oder Bezüge eben zur Zeitung oder Magazin, die kenne ich auch schon. Also die gibt es schon sehr lange. Ich meinte damit eigentlich so. Es ist ja, geht ja darum, wie ein Künstler jemand, also in der Außenwirkung, wie er wahrgenommen wird.
Ja.
Ne? Es ist ja immer so der Punkt. Ne? Auf der einen Seite, die meisten Leute beziehen ja Erfolg immer grundsätzlich auf viele Plattenverkäufe oder auf finanziell großen
Ja,
Erfolg. Und dann gibt es halt eben eine andere Bewertung. Und es gibt viele Leute, die sagen würden, ich habe für die Hip-Hop-Kultur in Deutschland nichts geleistet, weil ich nicht erfolgreich war und weil ich eh nichts kann. So. Und wenn jemand anderes sagt, wie diese Zeitung, ey, von unserer Betrachtung heraus hat der aus der zweiten Reihe heraus als Vertreter der Kultur an sich, so ich nenne es mal Botschafter oder Diplomat, für die Hip-Hop-Kultur etwas geleistet, dann sage ich ja nicht, ja, das stimmt, sondern danke, dass das so gesehen wird und dass da eine Anerkennung stattfindet. Ich selber würde auch sagen, dass ich viele Dinge gemacht habe, kann allerdings nicht sagen, wie viel ich beeinflusst habe. Und das ist mir an der Stelle ganz wichtig, weil es eben auch was damit zu tun hat, ja, wie man sich selber in seiner eigenen Position sieht. Ja, ich finde, es gehört ja immer eine Realität dazu und eben auch, gerade wenn man von Rap redet, da gibt es ja immer so eine Erhöhung, Selbstüberhöhung. Ich finde das auch gut, mag ich. Aber finde, ab einem bestimmten Alter muss man eben demütig und dankbar sein. Und insofern, da lehne ich mich zurück und sage, ey, sollen andere entscheiden, ich mache einfach.
Naja, was hier halt schon heraussticht, ist, dass du quasi das, was du ja aus der Szene, mehr oder weniger aus der Hip-Hop-Szene und aus deiner Tätigkeit in der Hip-Hop-Szene ja mitgenommen hast und versucht hast, ja, das jetzt zu nutzen, sozusagen im pädagogischen Bereich, weil hier steht ja, dass dieses Prinzip, was mir jetzt persönlich nichts sagt, da muss ich passen, each one teach one, was weißt du, vielleicht erklärst du gleich, was das bedeutet, dass das so eine Art Kernprinzip ja ist. Und dass das dann auf dem Weg vom Rapper zum Pädagogen dich ja auch gewissermaßen dann geprägt hat. Also so interpretiere ich diese Aussage jetzt hier. Jetzt, wie gesagt, ich muss passen, was each one teach one jetzt letztendlich bedeutet.
Das ist sehr gut, dass du passen musst, weil dann kann ich dir das nämlich erklären und ich weiß, dann weiß ich, was ich dir erzählen kann. Nein, ey, wirklich Spaß beiseite. Das ist eine Begrifflichkeit und die ist letztendlich. Ist es nichts anderes, dass du die. Man muss sich ja Folgendes vorstellen. Vielleicht mal ganz kurz, wenn ich darf, eine kleine Zeitreise. Hip-Hop hat in der, also wenn man jetzt die erste, ich sag mal, Blockparty zum Ursprung nimmt, die festgehalten wurde und auf das oder auf diesen Teil der Geschichte, auf den sich ganz viele Menschen bisher einigen konnten, die wirklich auch dabei gewesen sind in New York, in der Bronx, die sagen, 1973 ist Hip-Hop sozusagen geboren worden. Das ist das Geburtsjahr, das ich ja auch besitze. So, also ich komme aus dem Jahr 1973. Das hat mit mir und Hip-Hop erstmal gar nichts zu tun, außer dass ich es cool finde. Das, was aber viel interessanter ist, ist die politische Situation in Amerika und natürlich auch in dem Falle explizit auch in der Bronx. Nämlich, dass es eine Gegend war, in der, ich sag mal, die finanziellen und sozialen Verhältnisse nicht gut waren. Und in dieser Zeit fand durch die Hip-Hop-Kultur über viele Jahre eine Art Selbstermächtigung statt. Man hat sich also Dinge möglich gemacht. Also es ging um eine Möglichmachung und eine Entwicklung zu einer Persönlichkeit oder zu etwas Eigenem hin. Und das war nicht irgendwie aufgesetzt, sondern das ist passiert aus sich selber heraus, intrinsisch. Also es wurde extrinsisch ausgelöst, aber das Intrinsische folgte sozusagen durch diese Auslösung. Und alles, wie es dann weitergehen ging, war dann eben intrinsisch. Und wenn man ja nichts hat, auf das man sich beziehen kann, dann gibt es ja nur die Möglichkeit, so eine Art Trial and Error zu machen. Und wenn man jetzt das gemacht hat und man hat jetzt mal keinen Fehler gemacht, sondern hat etwas Positives gemacht und kann auch was Negatives nehmen, dann hat man das weitergegeben an den anderen. Each one teach one. Und der andere hat seine Erfahrung an den anderen weitergegeben. Und das bedeutet, wir haben, und dann, das ist für mich auch in der Wissensvermittlung etwas, was ich sehr wichtig finde, wir haben eine andere Ebene insofern, weil wir nicht mehr hierarchisch von oben herab Wissen weitergeben, sondern auf Augenhöhe. Das kannst du dir, wenn ich das so sagen darf, eben finde ich auch vorstellen innerhalb einer Familienstruktur oder Dorf-Stadtstruktur zwischen den Generationen. Ältere Leute haben einen größeren Erfahrungsschatz als jüngere Leute. Dafür sind jüngere Leute oftmals bei progressiven Entwicklungen wie Technik beispielsweise weiter als ältere Leute. Und so geben ältere Leute einen Teil ihres Wissens, der immer noch natürlich relevant ist, an die jüngere Generation weiter, während die jüngere ihre Erkenntnisse an die ältere Generation weitergibt. Und so haben wir ein Verhältnis, das sich eben darauf bezieht, dass jeder jeden lehrt. Und wenn ich Workshops gebe, um diesen Rahmen oder diesen Kreis einmal zu schließen, dann betrete ich den Raum mit meinen Schülern und Schülerinnen, indem ich letzten Endes eine Sache tue, nämlich ihnen zu vermitteln und auch mir selber, dass wir jetzt voneinander lernen. Ihre Fragen helfen mir, konkreter zu werden. Ihr Wissen, ihre Ideen, ihre Betrachtung von der Welt und ihre Erkenntnisse und auch das, was sie eben jetzt lernen in ihrem Alter, ist ja etwas anderes als das, was ich in meinem Alter jetzt lerne. Das schenken sie mir. Und andersrum schenke ich ihnen meine Erkenntnisse. Und das ist der Grund, warum diese Arbeit wiederum ein anderes, ich nenne es mal pädagogisches Konzept hat als die durchschnittliche 120-jährige Schulgeschichte.
Ich wollte gerade sagen, also bei der Schule habe ich so die Erfahrung, natürlich das Gefühl, älter zu sein und etwas besser zu wissen, das ist natürlich in so einer Lehrerschaft schon noch etabliert, stärker vielleicht wie in der Familie. Und dieses, wenn das so, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Each One Teach One ja seit Tausenden von Jahren ja so. Ich meine, Wissensweitergabe funktioniert halt so. Aber es war auch schon seit Tausenden von Jahren so, dass es natürlich war, dass die Älteren mehr wissen als die Jüngeren. Und jetzt auf einmal, würde ich sagen, seit vielleicht 10 Jahren, kehrt sich das zumindest im Bereich der digitalen Welt um. Und da können auch viele gar nicht mit umgehen, glaube ich. Und ich höre das natürlich gerne, wenn du sagst, das ist ein gegenseitiger Prozess. Also ich nehme auch was mit von meinen Schülern. Ich glaube, dass da viele auch ein bisschen Angst vor haben, sich ja bloßzustellen, etwas nicht zu wissen in dem Bereich. Also bei uns Lehrern hat es schon immer so einen negativen Beigeschmack, etwas zu benutzen, wo man sich nicht sicher fühlt, wo man genau weiß, die Schüler können das besser. Aber da hast du ja gar keine Berührungsängste, oder? Wenn du sagst, naja, ich nehme ja auch was von den Kids mit.
Nein, ich habe gar keine Berührungsängste. Ich finde sogar, dass das am Ende, also sage ich mal, einen positiven Outcome hat. Die Frage ist ja letztendlich, was möchte ich eigentlich? Für mich gibt es gerade in den letzten Wochen, Monaten und Jahren dreht sich eigentlich alles um eine Kernfrage oder um zwei Kernfragen. Und zwar die erste, wichtigste ist, wer will ich sein? Also im Sinne von, was für ein Mensch will ich sein? Und dann ist meine nächste Frage immer, was möchte ich bewirken? Das ist ja der Grund, wenn ich mit zum Beispiel Leuten diskutiere, die eher rechtstendenziell sind, die von mir aus auch rechtsextrem sind und ich muss mich mit denen auseinandersetzen oder ich setze mich mit ihnen auseinander im Internet und meine Freunde sagen dann so, das kannst du doch nicht bringen, mit Nazis redet man nicht und ich sage immer so, naja, wenn wir mit denen aber nicht reden, dann verstehen wir ja Dinge auch nicht, beziehungsweise dann können wir sie auch nicht vielleicht von einem anderen Argument überzeugen oder ich verstehe grundsätzlich dann eben nicht, wie man per se pauschal einfach sagen kann, da rede ich nicht. Ich setze ganz klare Grenzen in meinen Gesprächen, aber ich habe immer das Interesse zu lernen. Denn in dem Moment, wo wir glauben, wir sind im Besitz der absoluten Wahrheit, haben wir ein Problem. Und zwar jeder Mensch. Und ich sage das mal auf die Lehrenden bezogen, von denen du gerade gesprochen hast. Ich weiß, ich saß neulich im Unterricht und dann habe ich eine Frage gehabt, die ich wusste, weiß gar nicht mehr genau was. Es war so eine einfache Frage, wo ich mir eben nicht sicher war, wo ist der Unterschied zwischen zwei Dingen? So, ne? Wo ist der genaue Unterschied? Und ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich nachgeguckt. Und dann hat meine Schülerin neben mir gesessen oder eine von meinen Schülerinnen und hat zu mir gesagt, das hast du jetzt aber nachgeguckt. Und da habe ich gesagt, ja, das habe ich. Das mache ich ja gerade ganz offen neben dir, damit du verstehst, dass ich eben auch nicht alles weiß und dass ich es jetzt nachgeguckt habe. Damit dir klar ist, dass du nicht alles wissen musst und ich muss auch nicht alles wissen, sondern ich kann Dinge mit dir gemeinsam erarbeiten. Und ich bin dazu bereit, und jetzt kommt der viel wichtigere Punkt, auch klar zu machen, dass ich bestimmte Dinge nicht weiß. Denn erst die Einsicht darüber, dass ich es nicht weiß, führt im nächsten Schritt hoffentlich zu der Motivation, mir dieses Wissen wiederum anzueignen. So. Und das ist der Punkt.
Ja. Also ihr erlebt es ja jeden Tag. Es gibt immer wieder Sachen, wo man sich unsicher ist und wo man dann sagt, naja, da, ich jetzt Quatsch erzähle, bin ich ehrlich und so. Und das kommt auch, wird respektiert, weil dann fühlt man sich natürlich als Schüler auch wahrgenommen, wenn man selber mal was nicht weiß. Und dann kann ich ja nicht umgekehrt sagen, was, das haben wir aber doch schon 100 Mal. Ja, sie haben in ihrer Ausbildung wahrscheinlich auch 100 Mal das gehört und wussten es gerade auch nicht. Also es ist tatsächlich, finde ich, absolut einen gegenseitigen Respekt, den man sich beim Nichtwissen entgegenbringen muss. Gerade bei der, weil du gesagt hast, man muss miteinander reden. Also es ist ja so, dass ich das zumindest so verstanden habe, dass das bei dir sehr auf die eigene Identität, also wer willst du sein, hast du ja gesagt, also auf diese persönliche Identität geht. Wo ist dein Ansatz, dass du glaubst, dass genau dort der Ausgangspunkt ist für demokratische Bildung? Weil wir haben ja unsere Demokratieviertelstunde, wo wir natürlich jetzt auch in Biologie Schwierigkeiten haben, das gebe ich offen zu, Inhalte zu finden, die ich so moderiere in meinem Lehrerdasein, dass er mehr auf Faktenvermittlung fußt. So ist es ja auch oft. Man probiert Demokratieerziehung mit Faktenwissen, mit allerlei Beispielen und Staaten und so weiter zu untermauern. Weniger mit Diskussionen, weil man sich da ja in ein gewisses Risiko begibt. Aber du machst es ja absichtlich. Du sagst ja, nee, es geht um die persönliche Identität und die ist sozusagen der Kernpunkt, wie ich demokratische Bildung aufrechterhalten kann. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, wie machst du das, dass das dann auch letztendlich ja Wirkung zeigt beziehungsweise einen Ausgangspunkt legen kann für weitere Arbeiten. Ne?
Ja, verstehe. Naja, ich glaube, also vielleicht mal da angesetzt, ne? Wenn wir mal in der Demokratiebildung, die immer wieder in Schulen stattfindet, wenn wir mal einmal kurz genau reingucken, dann werden wir wahrscheinlich Folgendes feststellen zu einem großen Prozentsatz, gerade zum Beispiel in der Grundschule, dann ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratiearbeit der Satz, der immer wieder dann den Kindern gesagt wird und den sie auch selber sagen, wir sind alle gleich. Ja, das ist ein Demokratieding, ne? Also wir leben in einer Demokratie und was macht die wertvoll? Wir sind alle gleich. Und da ist ja schon der erste Fehler. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja völlig, völlig Banane. Und das rafft eigentlich jeder, der sich die Welt anguckt. Denn wir sind garantiert nicht gleich, sondern wir sind unterschiedlich. Und jetzt stellt sich ja die Frage, eine ganz persönliche, wie gehe ich als Mensch ganz persönlich mit Unterschieden um? Ja, wie will ich sein? Will ich, dass alle so sind wie ich? Oder kann ich akzeptieren, dass andere Leute anders sind? Sehe ich diese anderen Menschen mit ihren anderen Meinungen, mit ihren anderen Vorlieben, sehe ich sie als Gefahr? So. Und deswegen stelle ich diese grundsätzliche Frage auch im nächsten Schritt. Wie möchtest du denn, wie andere Menschen sind? Wie möchtest du denn, ja, wie möchtest du denn eigentlich sein? Möchtest du ein guter Mensch sein? Dann ist es eigentlich relativ einfach. Dann musst du dir eigentlich nur das Grundgesetz angucken und dann wirst du verstehen, dass es ein Wertesystem gibt und wie man auf Menschen guckt. Und wenn du dann noch ein bisschen Langeweile hast, dann googelst du dir noch so ein paar Sachen, wieso, weshalb, warum. Das ist eine faktische Vermittlung. Und dann wirst du merken, naja, also ich verstehe, wenn ich eigentlich ein guter Mensch sein möchte, der anderen Menschen gegenüber aufgeschlossen ist, der freundlich ist, der friedlich ist, der weltoffen ist, der interessiert ist und so weiter, dann bleibt mir letztendlich eigentlich nur unsere Demokratie als mögliches politisches System, weil es allen Menschen mit allen möglichen Meinungen die Möglichkeit gibt, in der maximalen möglichen Freiheit zu leben, ohne dass diese Freiheit wiederum durch andere eingeschränkt wird. Ja, also immer unter diesem Aspekt. Und deswegen sage ich, geht der Kern dahin zu sagen, so wer bin ich oder wer will ich sein? Das kannst du aus. Und dann gibt es den nächsten Schritt eben auch, so wie soll denn die Gesellschaft sein, in der ich lebe? Und da ich Teil dieser Gesellschaft bin, trage ich ja auch die Verantwortung durch mein Wahlverhalten. Und das ist für mich die Grundlage der Demokratie. Und wenn du zum Beispiel jetzt sagst, in eurer Demokratieviertelstunde im Biologieunterricht, da fände ich ja zum Beispiel ganz spannend die Diskussion über die Gender. Also im Sinne von, ich habe neulich gerade wieder jemanden gehabt, der gesagt hat, nein, es gibt nur zwei Geschlechter. Und wenn man sich also mit der Geschlechterfrage mal auseinandersetzt, dann finde ich, ist das eine ganz interessante Geschichte, die man auf zwei Ebenen führen kann. Und gerade einmal wirklich faktisch biologisch. Also reden wir über zwei Geschlechter, weil wir als Überschrift nehmen Reproduktionssexualität und Geschlechter. Ja, dann sind wir bei Eizelle, Sperma oder ne, Eizelle, Befruchtung und weiter. Oder sind wir im Prinzip auch bei bestimmten anderen Symptomen, wo du plötzlich auch in der DNA-Kette 3 angegeben hast oder sogar noch eben die psychologische Variante. Und am Ende dieses Gesprächs, dieser Fakten, wenn man das alles mal so kurz was hast du gesagt, 15 Minuten, ne? In 15 Minuten mal so angerissen hast, was machst du dann aber genau, sagen wir 13 Minuten, dann kannst du 2 Minuten lang noch darüber reden, warum es aber letztendlich wichtig ist, darüber zu sprechen oder dann also die Frage stellen, ob es überhaupt wichtig ist. Also die Frage ist ja eigentlich, warum müssen wir überhaupt in unserer Demokratie darüber reden? Warum müssen wir über die Geschlechtlichkeit sprechen, wenn sie eigentlich ja gar kein Problem darstellt? Aber ganz offensichtlich stellt es ein Problem dar, weil es Menschen gibt, die das wiederum ablehnen. Und die Frage ist, warum lehnen sie es ab? Und dann sind wir wieder bei einer Frage, wie wollen sie leben? Wie soll die Gesellschaft aussehen? Und dann sind wir relativ schnell wieder bei. Ist es eher rechts, rechtsextrem oder rechtsradikal oder rechtskonservativ oder konservativ oder ist es eben weltoffen und progressiv? Das ist der Punkt. Und das wird dann schon ganz interessant, finde ich.
Ja, das habe ich mal also wir haben es jetzt letztes Jahr, war es halt jetzt zufällig so, da hatten wir die Demokratieviertelstunde, zumindest halt bei uns ist das eine ganze Dreiviertelstunde, weil wir das ein bisschen umgestellt haben. Ja, schon dazu genutzt über Cannabis, weil das ist bei uns halt auch Thema, Drogen und Sucht und so weiter. Aber es kam dann tatsächlich noch an einer anderen Stelle genau zu der Diskussion, die du jetzt gerade erwähnt hast, deswegen will ich das kurz aufgreifen. Also natürlich. Die Diversität auch der Geschlechter, die ist natürlich bei uns Thema, auch in der gleichen Jahrgangsstufe. Und ich hatte mir das extra für eine Stunde eben vorgenommen, darüber zu sprechen und mal auszuprobieren, wie es auch mir gelingt, Meinungen zuzulassen. Ich habe natürlich eine bestimmte Meinung dazu, die aber auf Meinungen innerhalb der Schülerschaft getroffen ist, die so gar nicht meine ist. Also das ist natürlich klar, dass ich aufgrund des Faktenwissens weiß, dass es Quatsch ist zu sagen, man, es gibt nur zwei Geschlechter, weil genetisch gesehen kann man zwar argumentieren mit den Chromosomen XXXY, das ist Gott gegeben, aber das ist es ja nicht. Also wir kennen ja alle möglichen Geschlechtskombinationschromosomen, ob das jetzt XXX oder YYX, da gibt es wahnsinnig viele Kombis.
Genau,
alle. Also da sind wir schon allein fernab, wenn jemand da versucht zu argumentieren. Aber auch so, also selbst, man weiß ja, dass selbst die Schwangerschaft, wenn die Mutter an diesem polyzystischen Ovarialsyndrom leidet, dass dann die Hormonzusammensetzung so stark auf männlich getrimmt ist, dass teilweise in einem weiblichen Körper ein männliches Gehirn heranwächst und dass derjenige in einem weiblichen Körper männlich fühlt. Ja, er fühlt sich als Mann, ist aber geschlechtlich gesehen eine Frau. Ja, was ist das denn jetzt? Was ist denn da los?
Genau.
Ja? Und das ist für Schüler eine gewisse Abartigkeit. Und darauf auch als Lehrer, das war schon eine Herausforderung, weil da steigt in mir schon so ein bisschen die Unverständnis und Wut hoch, dass dann Leute sagen, nee, das kommt für sie überhaupt nicht in Frage und sie können das nicht verstehen. Und das ist so wieder typisch Mensch, ich verstehe es nicht, dann lehne ich es ab. Dann sage ich, stell dir mal vor, dein Nachbar, dein bester Kumpel, der sagt das jetzt zu dir. Der sagt es dir jetzt nämlich nicht mehr, weil du sowas äußerst, weil er Angst hat und so weiter. Also das, indem wir jetzt hier drüber reden, könnte jetzt jemand aus der Klasse denken, oh Gott, ich sag hier lieber mal gar nichts, weil mir geht's nämlich genau so. Aber wenn ich das höre, dann bin ich mal lieber ganz still. Das war eine ganz komische Situation. Also ich respektiere dich, dass du dich da reinsetzt quasi, aber huiuiui, das war echt unangenehm.
Das glaube ich. Also. Ich glaube aber auch, das ist genau das, ne? Ich erlebe das ganz oft mit Menschen in meinem Umfeld, die ich ultra liebe und schätze. Und die haben nur immer ganz, ganz, ganz schlecht, das darf ich, glaube ich, über sie sagen, ihre Emotionen und ihre Empörung unter Kontrolle. Sie lassen sich halt super schnell triggern, weil sie der Meinung sind natürlich, dass ihre Meinung, die sie haben oder das, was als Meinung gesehen wird, ja, dass das ja richtig ist und moralisch auch richtig. Und das meine ich halt damit, ne? Man muss an so einem bestimmten Punkt offen sein. Und die Frage, weil du es gerade so gesagt hast, ne, die würde ich ja den Jugendlichen in der Form sozusagen zum Beispiel stellen. Habt ihr, also versteht ihr es nicht? Oder wollt ihr es nicht verstehen? Oder wollt ihr es nicht akzeptieren? Weil wenn ihr es nicht akzeptieren wollt, ist es im ersten Schritt vollkommen okay. Weil die müssen das ja nicht akzeptieren. Also zu einem bestimmten Punkt. Also wenn du sagst so, ja, also pass auf, da gibt es auch so Dreifachchromosomen oder gibt es dies, das und so weiter, dann kann ich sagen, ich verstehe das nicht. Okay, was verstehst du daran nicht? Ja, wie ist das denn biologisch möglich? Ja, dann müssen wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar geht das, weil da sind Aminosäuren und da ist, keine Ahnung, irgendwas. Und dadurch passiert das. Ah, okay. Ja, das ist mir medizinisch wirklich, das werde ich, glaube ich, richtig nicht begreifen, weil das ist nicht mein Thema. Okay, dann ist aber verstehst du, dass es das gibt? Ja, okay. Der andere, der dann sagt, aber du lehnst es ab. Ja, warum lehnst du es ab? Ja, ich finde das eklig. Okay, sage ich, dann, wenn du es eklig findest, aber was findest du denn eklig? Ja, ich will mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Ja, aber warum denn nicht? Und dann geht's halt weiter. Und da wird halt immer wieder rum, kommen wir dann immer wieder zu dem Kern, wer will ich sein? Also möchtest du andere Menschen ablehnen, weil sie nicht deinem Bild widersprechen? Und wenn das der Fall ist, dann sage ich erstmal, ey, ist doch in Ordnung. Das kannst du ja machen. Und das ist schon mal das Erste, wie man den meisten Menschen den Wind aus den Segeln nehmen kann, weil sie in dem Moment merken, dass es erstmal voll in Ordnung ist, diese Meinung zu haben, weil das ist eine Meinung. Sie stellen ja vielleicht nicht das Medizinische oder Biologische in Frage, sondern sie finden das einfach nicht gut. Aber dann können wir weiter darüber reden, und zwar, warum findest du es denn nicht gut? Und dann kommen genauso super Argumente, wie du sie ja auch gebracht hast. Was ist eigentlich, wenn jemand hier in der Klasse ist? Pass auf, wenn ich dir die kleine Mini-Geschichte erzählen darf. Ich habe gerade einen Vortrag gehalten für den Rotary-Club, ne, hier einen in Hannover. Und dann habe ich eine halbe Stunde über mein Leben erzählt. Eine halbe Stunde über mein, so ein bisschen, was mache ich eigentlich? Also wo komme ich her? Was ist meine Biografie, mein Elternhaus? Dann, was habe ich musikalisch gemacht? Dann so ein bisschen das, was du ja auch aufgezählt hast. Wie war mein Weg dann von der Musik, von der Kunst, von der Kultur in eine politische Bildung etc.? Und das waren 30 Minuten. Und als ich fertig war, stand ein Mann auf und sagte, ich habe eine Frage. Und ich sage, ja, bitte. Dann sagt er, Ich habe jetzt gerade 30 Minuten diesen Vortrag gehört und es gab eine Stelle, da hast du gegendert. Das gefällt mir nicht. Ich habe die Frage, ob du einem Trend hinterherläufst, weil das alle jetzt so machen. Und ich so gucke ihn so an. Und dann habe ich gesagt, erstens, wenn mir dieser Einwurf eben noch gestattet ist, finde ich es sehr bemerkenswert und irgendwie auch ein bisschen amüsant, dass ich 30 Minuten erzähle, aber das Einzige, was hängen bleibt, ist, dass ich an einer Stelle gegendert habe und dass es dir so wichtig ist, das jetzt zu sagen und vor allen Dingen mir auch zu sagen, dass du es nicht magst. Ist ja in Ordnung, musst du ja nicht, aber mehr ist nicht hängen geblieben, schade. Das Zweite ist, wenn du dir mein Leben gerade angehört hast, diese 30 Minuten, habe ich eine Gegenfrage, die musst du mir nicht beantworten, die ist nur mal so zum drüber nachdenken. Hast du das Gefühl, dass ich ein Mensch bin, der einem Trend hinterherläuft? Also bin ich jemand, wo du das Gefühl hast, ich muss mich zwanghaft anpassen? Kannst du für dich. Aber ich sage, ich möchte was Drittes, möchte ich gerne dazu sagen. Ich sage, ich war gerade in einer Schule und da gab es einen Jungen, der war 14 Jahre alt und der hat mir erzählt, vor allem auch im Kreis, er ist pansexuell. Und das Mädchen, das neben ihm saß, mit der hat er den Tag so rumgehangen, die hat mir dann erzählt, auch in diesem Kreis, sie ist bisexuell. Und ich sage, ich habe diese Kids total gefeiert dafür, dass sie so mutig waren. Und da habe ich gesagt, es war nämlich so, dass in meiner Jugend, als ich zur Schule gegangen bin, ne, ich hatte keinen, dann habe ich mich umgedreht und bin wieder von ihm weggegangen, also in diesem Vortrag. Und dann habe ich so mit meinem Rücken, weil ich wollte an eine andere Stelle, und es hat auch eine ich habe es auch ein bisschen inszeniert so, habe ich gesagt, ja, und ich, wenn ich an meine Schulzeit mich erinnere, weil ich hatte keine Schwulen in der Klasse. Ich hatte keine Transfrauen oder Transmenschen in meiner Klasse. Ich hatte keine und wollte den Satz beenden. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, weil du es nicht wusstest, weil die es nicht gesagt haben. Und dann hat er mich umgedreht und gesagt, und deswegen gender ich. Genau deswegen. Weil sie es nicht gesagt haben. Weil die sich nicht getraut haben, es zu sagen. Weil sie unsichtbar bleiben wollten, unsichtbar bleiben mussten, weil sie Ablehnung erfahren haben. Und ich erkenne ihren Wert und ihre Existenz an, indem ich gender. Wenn du das nicht möchtest, ist das voll in Ordnung. Aber ich möchte diesen Menschen Wertschätzung und Anerkennung geben, so wie es übrigens im Grundgesetz steht. Mic drop. So. Und das ist für mich die Frage. Das ist auch eine emotionalisierte Frage. Warum ist dir wichtig, so etwas anzubringen? Warum ist dir das wichtig? Das ist der Punkt.
Ja, es ist, man probiert ja, glaube ich, schon auch, oder ich probiere es oft, dass man den Perspektivwechsel vollzieht, weil das für mich immer wertvoll ist, wenn ich mich einfach mal in den anderen irgendwie, in irgendeiner Form auch hineinversetze, sei es jetzt mal in irgendwelche Schülergedanken, die dann aufkommen, oder sagt, ja, wenn ich das jetzt wäre, wie wäre das jetzt bei mir, ne? Dass man einfach mal so nachvollzieht, wie das ist. Und da ist eben auch immer das, wo ich sage, Leute, ne, einfach mal. Aber das fällt vielen, sagen, nee, will ich nicht. Nee, das betrifft mich nicht. Und jeder, was Sie schon gesagt haben, war nicht ganz spannend, jeder für sich, wie er meint, das war schon so ein Aspekt, wo ich dachte, okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Aber ich will mit dem dann nichts zu tun haben. Das ist so ein Widerspruch, ne, wo man sagt, naja, aber jetzt hast du doch gerade gesagt, jeder wie er will. Aber was hängt das mit dir? Ist doch seine persönliche Geschichte. Und naja, es waren ein paar Reizthemen dabei, wo man sagt, das muss ich das nächste Mal vielleicht ein bisschen auch mal länger machen. Man hat ja dann gongt's, ne? Dann gongt's und dann ist schon wieder rum.
Also, ja, ich weiß, das ist immer so heftig. Aber weißt du, ich finde, es ist letztendlich nicht so der Widerspruch, sondern am Ende wieder, ne, komme ich zurück. Ne? Wie willst du sein? Wer willst du sein? Ne? Möchtest du, also findest du, und deswegen komme ich immer wieder zu diesem Punkt. Zum einen, es ist genau richtig, was du sagst. Also, wenn ich das überhaupt so bewerten darf, ich bin ja nicht da, um deine Meinung oder Haltung zu bewerten. Ich finde das super, ne? Aber du verstehst, was ich meine. Nee. Aber ich finde super, was du sagst, wenn du sagst, ich probiere mich natürlich in mein Gegenüber hineinzuversetzen. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ich probiere aus der Perspektive rauszugucken. Was nicht immer, dafür braucht man manchmal Empathie. Das ist immer sehr von Vorteil. Manchmal reicht aber einfach auch ein Blick in die Biografie. Da muss man gar nicht irgendwie lange rumrätseln, sondern dann weiß man, warum der andere so denkt. Ja, und dann finde ich immer ganz interessant, wie man damit nämlich dann umgeht und sagt, okay, ich habe heute einen Post abgesetzt, nachdem es gerade wieder diesen Gesetzesbeschluss gab. Man hat wieder über das Bürgergeld geredet und jetzt haben sie ja ganz toll neue Dinge beschlossen. Und eigentlich haben sie nichts anders gemacht als vorher. Die Sätze bleiben die gleichen, der Zuschuss fürs Wohngeld etc., alles das bleibt gleich, aber sie haben härtere Sanktionen für die Leute, die halt wirklich nicht arbeiten wollen. Und alle so klatschen in die Hände und alle geben dem so Applaus, obwohl das so ein Prozentsatz ist, der so dermaßen gering ist und letzten Endes nicht wirklich ins Gewicht fällt, wenn man jetzt mal die finanziellen Probleme unseres Landes und der Bundesregierung in Bezug auf Struktur und Bildung und auch alles eigentlich sieht. Sondern wir reden davon dann, okay, da spart man dann 10 Millionen Euro. Und dann schreien natürlich Leute auf und sagen, ja, aber es sind 10 Millionen. Ja, bei uns fehlen irgendwie immer wieder mal da 50 Milliarden, da 100 Milliarden. Und wir vergessen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen 10 Millionen und einer Milliarde. Das vergessen wir immer. Ja, das ist ein erheblicher Unterschied, weil wir in diesen Zahlen von der Vorstellung gar nicht mehr irgendwie drin sind. Für uns ist das das Gleiche. Klar, es ist eine mehr, aber wie viel mehr, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet, dass ein Elon Musk jetzt 500 Milliarden hat. Wir glauben, also um mal ganz kurz diesen Seitenschwenk zu machen, dass jemand natürlich wie jemand wie Friedrich Merz, der so ein geschätztes Vermögen von, keine Ahnung, 10, 12 Millionen Euro hat, dass der reich ist. Aber wenn wir das mal nehmen, wenn man mal wirklich die Spanne nimmt von Deutschlands reichsten Menschen oder von mir aus auch weltweit reichsten Menschen und Deutschlands ärmsten Menschen, dann dürfen wir niemals vergessen, dass ein Friedrich Merz von der CDU, unser Bundeskanzler, näher ist an einem Obdachlosen, der mit einem Pappbecher vorm Aldi sitzt, als an den Leuten, die in der großen Liga spielen und reich sind, wie irgendwie die BMW-Familie oder sei es die Leute aus der Schwarzgruppe. Das ist einfach ein Fakt so. Wenn wir das mathematisch, kann man das, braucht man nicht mal richtig rechnen, weil man das einfach weiß, weil 12 Millionen im Vergleich zu einer Milliarde nix ist. Das ist nix. Das ist natürlich für mich und wahrscheinlich auch für dich ultra viel Geld. Aber deswegen setzt sich auch ein Friedrich Merz hin und sagt, er ist obere Mittelschicht. Naja, na klar, weil er vergleicht sich ja nicht mit irgendwie Martin aus dem Ruhrpott, der Bürgergeld empfängt, sondern er vergleicht sich mit, keine Ahnung, Bill Gates. Und dann ist er noch nicht mal Mittelschicht. Dann ist er immer noch ein armer Schlucker. Das ist ja das Interessante. Und wenn wir diesen Kreis mal schließen, ja, wenn wir in diesem Gedankenbild bleiben, dann gehen wir über eine Sache, da wollte ich eigentlich hinaus. Da habe ich heute gesagt, und weil ich das so eklig finde, das muss ich gestehen, dass die Leute von der CDU, die gerade so vehement, und die CSU macht es ja auch, die so vehement in Richtung Bürgergeldempfänger treten und letztendlich auch wirklich spucken und so negativ sind, dass die eine Sache für mich vergessen haben, und die frage ich sie dann ganz gerne, sondern ich frage, und das habe ich heute auch in meinem Posting gemacht, ich frage, alles das, was ihr so über die Menschen sagt, alles das, was ihr so macht, wenn irgendwie Friedrich Merz und Dobrindt die Grenzen schließen, dann frage ich nur, hätte Jesus das auch gemacht? Hätte Jesus das auch gesagt? Und wenn die Antwort nein lautet, ne, dann musst du dir die Frage stellen, was bist du denn eigentlich für ein Christ, wenn du dich Christdemokrat nennst? Dann stelle ich dir die Frage, was bist du für ein Christ? Und dann musst du bitte auch ehrlich sein. Ich finde, im Umkehrschluss ist es so, du kannst jede Meinung haben, die du willst, wenn es eine Meinung ist. So, da gibt es natürlich differenzierte Betrachtungen. Also ich finde nicht, aber was ist eine Meinung und was ist eine Beleidigung oder was auch immer. Aber die Frage ist, und das stelle ich dann Jugendlichen ganz gerne, ey, das ist voll in Ordnung, wenn deine Meinung ist, du möchtest andere ausgrenzen. Okay, so be it. Ich habe eine Frage. Möchtest du eigentlich irgendwo ausgegrenzt werden? Und dann bringe ich das Beispiel, dass ein Friseur hier in Hannover zum Beispiel für Frauen mit dem Hijab angeboten hat, die Haare zu schneiden mit einem Rabatt von 20%. Da sind wirklich Leute gekommen, die eben, ne, eben christlich sind oder whatever. Oder dann eben, das ist ja das auch das Interessante, wenn sie plötzlich christlich mit Deutsch verwechseln, sondern ne, dann kommen dann Deutsche, was auch immer, und haben davon gesprochen, dass er, dadurch, dass er gesagt hat, Menschen, Frauen, in dem Falle mit einem Hijab, die kriegen 20%, dass es rassistisch ist. und dass es nicht geht, weil er eben jetzt Menschen bevorzugt und damit wird der andere ausschließen. Und da stehe ich da und denke, Und das finde ich interessant, an solchen Beispielen, nämlich mit den Jugendlichen darüber zu sprechen. Weil am Ende geht es, kommt es immer, weißt du, ich will sie nicht überfordern, ich will sie auch nicht übertölpeln, aber ich will sie in Situationen bringen, wo sie selber die Entscheidung treffen müssen. Nämlich die, ja, wie ist das eigentlich für mich, wenn ich ausgeschlossen werde? Wie ist das eigentlich, wenn ich gemobbt werde? Wie ist denn das eigentlich, wenn ich Ungerechtigkeit erfahre? Und was heißt, was du machst auf der einen Seite ist, du nutzt Empathie, um aus ihrer Perspektive zu gucken. Das tue ich auch. Und was mache ich im Umkehrschluss? Ich probiere, ihre Empathie zu trainieren. Denn die Empathie ist der Schlüssel zu vernünftigen, glaube ich persönlich, zu vernünftigen politischen Entscheidungen, zu vernünftigen demokratischen Entscheidungen, für ein vernünftiges Wahlverhalten, weil meine Entscheidung in dem Moment, wo ich empathisch bin, human sein wird und wahrscheinlich friedlich und demokratisch.
Ja, jetzt gerade was Bürgergeld betrifft, da komme ich auf einen Punkt noch. Das ist ja mit wahnsinnig vielen, ja, ich möchte nicht sagen Fake News, aber schon das Thema ist so schlecht quasi auch von den Medien, finde ich, kommuniziert, dass ja gerade auch in der Schülerschaft schon oft und auch nicht nur in der Schülerschaft, ich nehme das auch so in meinem Umkreis wahr. Sehr viel unterschiedliches Faktenwissen, scheinbares Faktenwissen darüber existiert, wie viele Leute das ausnutzen und wie hoch das nu Ausnutzungspotenzial ist. Du bietest ja oder machst ja, glaube ich, auch dieses Check the News and Check the Facts. Das heißt also auch den Schülern den Umgang mit jetzt in dem Fall ja, das ist halt ihre Informationsquelle mit sozialen Medien auch. Also, wie machst du das? Das ist nämlich auch ein ganz, ganz, ganz heißes Eisen bei uns. Und wir sagen, wir müssen mit den Schülern auch mal über die sozialen Medien reden. Wir müssen irgendwie einen Unterricht holen. Das ist natürlich schwierig. Wissenschaft eh, aber auch in anderen Fächern. Wie sensibilisiere ich die abseits von der technischen Seite? Also, wo ist da der Angriffspunkt? Wie machst du das?
Für mich ist der Angriffspunkt der, dass ich erstmal grundsätzlich so darauf hinweise oder dass ich so sage, naja, die Frage ist ja, wie informiert man sich? Ja, und womit ist man wiederum zufrieden? Und die Frage ist, ne, dass man selber auch sensibel für bestimmte Strömungen ist, die man selber bei sich selber bemerkt. Also zum Beispiel, wenn mich eine Nachricht, die ich gerade lese, sehr schnell emotional auflädt, also zum Beispiel empört oder mich ängstigt, dann lohnt sich der Blick dahingehend zu verstehen, ob das jetzt gerade manipulativ ist oder ob es wirklich vernünftiger Journalismus ist, der da gerade betrieben wurde. Ja, so. Und dann geht es eben darum, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Das andere ist eben auch, gerade weil ich finde es super, dass du das sagst mit den Medien, dass die Instrumente verstehen. Dafür mache ich gerade drei Dinge. Das ist aber, wie gesagt, ich mache auch ein Trial and Error, weil ich auf der Suche nach Wegen bin. Und ich habe ein Beispiel. Ich eröffne diese Workshops, die ich gerade habe, die habe ich in Hannover also einfach nur, weil es Niedersachsen ist, hier im Kultusministerium abgegeben, also ein eigenes Konzept und einen Förderantrag gestellt und bin damit jetzt durch Niedersachsen gefahren. Ende des Monats haben wir den letzten Workshop, dann war ich in 10 oder waren wir in 10 Schulen in ganz Niedersachsen. Und zum einen sehe ich den Bedarf, darüber zu sprechen. Das ist der Grund, warum ich habe den Schulen zum Beispiel angeboten, also ich komme in die Schule und arbeite mit 20 Leuten intensiv. Und dann kam aus den meisten Schulen so, ja, das ist super, da haben wir voll Lust drauf, aber gibt es nicht eine Möglichkeit, das mehreren Schülern und Schülerinnen noch möglich zu machen? Und da habe ich gesagt, okay, ich kann anbieten, dass ich im Vorfeld einfach einen Vortrag halte, je nachdem, wie lang ihr wollt. Zwischen 30 bis 45 oder 60 Minuten könnt ihr mir eine Aula voll machen, so viel wie ihr wollt, und ich halte gerne einen kurzen Impulsvortrag. Und jede Schule hat es angenommen, also fast jede Schule hat es angenommen, dass ich diesen Vortrag halte. Das heißt, ich habe jeden Tag mit etwa 150 Kids angefangen. Und womit ich eröffnet habe, so ein bisschen was erzählt habe, damit die wissen, woher ich komme, dass ich eben nicht so einen akademischen Werdegang habe. Das schafft natürlich eine Nähe, dass ich aus dem Rap komme. Dann bricht es schon mal so ein bisschen das Eis und natürlich auch die Art, wie ich spreche, weil sie eben manchmal näher dran ist an ihnen, weil ich andere Bilder benutze, weil ich freier rede. Und dann beginne ich damit, dass ich Ihnen ein Video zeige, und zwar aus der, ich weiß nicht, ob du die Cartoon-Serie South Park kennst. Und da gibt es in der ersten Folge der aktuellen Staffel, haben sie eine super Trump-kritische Folge. Die sind sowieso sehr Trump-kritisch. Und das Interessanteste war für mich aber das Ende, weil es in meinem Workshop auch letzten Endes um Deepfakes geht. Und zwar am Ende dieser Folge gibt es ein Video. Normalerweise ist diese Cartoon-Serie mit so scherenschnittartigen Figuren, aber das Ende, die letzten 1,5 Minuten, sind Realfilm. Ja, es ist wirklich Realfilm. Nur, dass es eben nicht Realfilm ist, sondern ein Deepfake. Und zwar ein Deepfake mit Donald Trump. Und das ist also wirklich auch Donald Trump. Es ist nicht ein Schauspieler, der geschminkt wurde wie Donald Trump, sondern eine KI hat letzten Endes ein Deepfake von Donald Trump erstellt. Und in diesem Video läuft Donald Trump durch die Wüste, und es gibt eine Stimme, die sagt, er ist für uns durch die Wüste gegangen, er hat uns gerettet, er ist unser, ne, und so weiter. Und in diesem Video zieht er sich immer weiter aus, bis er am Ende komplett nackt ist. Und dann liegt er so auf dem Boden und du siehst ihn mit seinem dicken Bauch und alles das. Er ist komplett nackt. Und dann steht er auf und dann sagt sogar eine Stimme, aber ich habe das für dieses Video euch rausgeschnitten, nur für dich mal der Vollständigkeit halber, haben die bei South Park wirklich so mit so einer Overdub-Stimme gesagt, sein Penis ist klein, aber seine Liebe für uns ist übergroß. So, ja. Und das ist halt krass. Und dann hört das Video auf, und das zeige ich den Kindern. Ich habe das Geschlechtsteil, was man sieht, habe ich rausgeschnitten. Ich habe diesen Overdub rausgenommen. Das läuft nur ohne Sound, sondern die gucken sich das an. Und dann frage ich sie, ob sie glauben, dass das echt ist. Und dann weißt du natürlich, was die Reaktion ist, weil alle sagen nein. Und sage ich, warum soll das denn nicht echt sein? Und dann sagen sie, ja, das würde ja Donald Trump nicht machen. Und dann erklären sie, warum. Und worauf kommt es also letztendlich an? Kontext. Also das ist der erste Schritt für mich, dass sie verstehen, dass bestimmte Informationen kontextualisiert sind. Sie glauben es nicht, dass Donald Trump es macht, weil sie eben nicht glauben, so wie sie ihn auch kennen aus anderen Bezügen, dass er sich so öffentlich selber bloßstellt, indem er sich nackt auszieht und das nicht wirklich vorteilhaft ist. Und ich habe gesagt, als Gegenentwurf, aber was wäre denn, wenn ihr das gleiche Video sehen würdet, jetzt nicht mit nackt, sondern ihr würdet jetzt Friedrich Merz sehen, der im Bundestag an einem Rednerpult steht und sagt, liebe Bundesbürger, ich würde sogar gendern für ihn, liebe BundesbürgerInnen, nur um mich zu ärgern, wir haben festgestellt, wir haben Defizite in der Staatskasse. Wir haben des Weiteren festgestellt, dass wir, egal wie viele Einschnitte wir beim Bürgergeld machen, können wir diese Defizite nicht lösen. Und uns ist dabei aufgefallen, dass wir viel Steuerflüchtlinge haben, und zwar vor allen Dingen Richtung Luxemburg. Und deswegen habe ich jetzt unsere Bundeswehr angewiesen, Luxemburg zu besetzen. Wir befinden uns jetzt offiziell mit Luxemburg im Krieg, um dort die Steueroase zu schließen und um das Geld, das der deutschen Bevölkerung gehört, zurückzuholen. So. Und dann gucken sie mich alle an und sage ich, wer sagt euch jetzt, dass das nicht stimmt? Und ich sage, und jetzt guckt, haben wir ein Problem mit Geld? Ja. Gibt es Steuerflüchtlinge? Ja. Gibt es Luxemburg als Steueroase? Ja. Und jetzt seht ihr Friedrich Merz, der das sagt, im Fernsehen oder im Internet. Woher wollt ihr wissen, dass das nicht stimmt? Und dann gucken sie mich an. Und dann sage ich, Kontext. Die Frage ist also, wie komme ich an den Kontext? Und ihr müsst sozusagen immer kritisch sein und immer zweifeln. Und jetzt kommt eine dritte Frage, die interessant wird übrigens an der Stelle, was ich dann auch mache, weil ich ja immer ich hole immer noch mal die moralische Keule raus, ne? Wo ich sage, wenn ihr euch jetzt noch mal kurz vor Augen ruft, was ich euch gerade gezeigt habe, das Video von Donald Trump, wer fand das lustig? Und alle so heben die Hand, haha, voll krass und so, der Idiot. Und ich so, und jetzt stellt euch aber nur mal eine Frage, ne? Ihr könnt euch jetzt alle darauf verständigen, dass ihr Donald Trump nicht mögt, so aufgrund seiner Politik und aufgrund seiner Äußerungen und warum auch immer. Aber die Frage ist doch, wie möchte ich als Mensch eigentlich sein? Möchte ich eigentlich, dass wenn ein anderer Mensch so dargestellt wird von anderen Menschen, über jemanden wird sich so lustig gemacht wie über Donald Trump, er wird richtig bloßgestellt. Darüber lachen wir. Aber es zeigt das nicht auch, was wir für Menschen sind am Ende? Wie ist denn das, wenn eure Eltern da drin wären und so ein Video oder ihr selber? Ihr könntet jetzt mit einer KI, würdet ihr da reingeschnitten werden von euren SchulkameradInnen und sie würden das euch per WhatsApp schicken und ihr rennt plötzlich nackt rum und habt plötzlich aber keinen Penis, sondern ihr habt plötzlich Brüste oder was auch immer oder ihr seid unglaublich dick oder ihr seid einfach nur normal, so wie ihr seid oder zumindest das sieht so aus, aber ihr seid, werdet trotzdem als nackt dargestellt und keiner könnte sagen, ey, so sieht er gar nicht aus. Was macht es denn mit euch? Und dann hast du plötzlich eine sehr interessante Situation, weil die zum einen merken, sie müssen kritisch mit dem Medium umgehen, also im Sinne von Kontext. Und du siehst als nächstes, es gibt eine moralische Frage. Was will ich glauben? Ist es alles in Ordnung, was wir da tun? Und wie gehen wir damit um? Und die dritte Ebene möchte ich dir auch noch mal kurz aufmachen, dann endet mein Monolog. Es tut mir leid. Aber ich habe einen kleinen Film. Den habe ich mir einfach bei Instagram rausgezogen von einem coolen Typen, der sich mit Musik beschäftigt. Der nennt sich Dr. Pop. Und der hat letzten Endes einfach so einen kleinen Beitrag gemacht von 1,5 Minuten, wo er sagt, ey, ist euch eigentlich, oder wisst ihr eigentlich, dass es bei Spotify, keine Ahnung, mittlerweile 20-25% KI-generierter Musik gibt? Und dann zeigt er so ein Album und es hört sich mega gut an. Hört sich so an wie eine Mischung aus, ey, Dire Straits und irgendwelchen anderen Softrock-Sachen. Und es ist wirklich gut. Und er meint so, das ist es halt. Und das spielt in eurem Algorithmus und das spielt sich in euren Playlisten wieder. Und dann gehe ich mit ihnen in das Gespräch darüber, inwieweit also KI-generierter Content, was ja letzten Endes zu vergleichen ist auch mit Content, der Deepfake ist oder der Falschnachrichten sind, Falschmeldungen, Desinformation, der über einen Algorithmus mir zugespielt wird, anstelle dessen, dass ich mir diese Informationen selber zusammensuche. Das heißt, ihr hört Musik, sage ich, die euch gezeigt wird, die ihr hören sollt, weil eine KI, ein Algorithmus entscheidet, dass euch das wahrscheinlich gefallen wird. Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr jetzt wisst, dass viel von dem, was ihr hört, überhaupt nicht von irgendeinem Künstler kommt? Wenn ihr denkt, oh, der hat das so gut in Worte gefasst, wie ich mich fühle nach meiner Trennung von meinem Freund, und ihr stellt plötzlich fest, das ist gar kein Mensch, das ist irgendein Roboter und irgendeiner hat das einfach nur eingegeben in seinen Computer. Und dann merken sie plötzlich, ah, da verändert sich was. Wir reden wieder von, was macht den Menschen zum Menschen? Wir sind wieder bei einer philosophischen Frage. Wie die Frage nach dem, was bist du eigentlich für ein Christ? Oder eben nach der Frage, wer willst du sein oder wer bist du? Und das ist, in allem geht es für mich immer wieder, dreht sich um diese Dinge. Also, wenn ich das so sagen darf.
Ja, nee, also, du bist hier zum Reden. Also ich meine eben, ich bin nur der zuhört gerne, weil ich ja dich als Gast auch eingeladen habe, weil du ja, ich sag jetzt mal, auch die Expertise da hast und die Erfahrungen hast, die ich oder wir ja als Lehrer auch so, muss ich sagen, gar nicht haben, weil wir teilweise leider, muss man sagen, die Zeit dafür auch gar nicht haben, weil wir haben ja den Lehrplan und da müssen wir natürlich bestimmte Sachen auch abarbeiten und dann kommt natürlich die ein oder andere Sache auch zu kurz. Was jetzt gerade in der Diskussion auch so ein bisschen Anklang gefunden hat, ist die emotionale Ebene und der psychologische Druck, der auch auf den Kids lastet, gerade wenn es darum geht zu wissen, dass es eben auch mit mir passieren kann, dass jemand Deepfakes von mir macht oder umgekehrt, dass ich etwas sehe und mir nicht sicher bin, ob das jetzt echt ist oder nicht. Thema Social Media. Es wird ja, du kriegst es vielleicht mit, du bist ja auch auf Social Media unterwegs. Viele wollen Social Media verbieten. Das ist ja so der Reflex, den man hat, wenn man merkt, da läuft irgendetwas schief. Ja, dann verbieten wir das Ganze. Ich denke, da hast du sicher eine Meinung dazu. Wie stehst du dazu, wenn man jetzt als, du bist ja auch Eltern, oder? Du hast, glaube ich, einen Sohn, oder?
Ja, ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn.
Das heißt, du denkst ja auch drüber nach und du nimmst es ja auch wahr, dass das durchaus eine disruptive Eigenschaft hat, wenn man zu lange sich in diesen Blasen bewegt und wenn man zu lange Sachen konsumiert, die für einen selber emotional auch nicht gut sind. Mhm. Wie stehst du zu diesem Social-Media-Verbot? Da ist ja jetzt gerade eine Expertenkommission dran, das zu bearbeiten. Gut, okay, ein Jahr. Weiß nicht, wie gut das dann am Ende rauskommt. Aber okay, sei es drum, man beschäftigt sich damit. Was ist da so deine Einstellung zu der ganzen Sache?
Sagen wir es mal so, ne? Wenn wir in Deutschland, also ich bin jetzt mal nur bei Deutschland und ich bin jetzt kein Deutschland-Negativ-Betrachter und Deutschland-Hasser, also das möchte man mir bitte nicht unterstellen. Aber es gibt ja schon manchmal so Eigenschaften, die sich in einem Land, in einer Kultur traditionell weitergeben, so, ne? Und das ist ja, und es gibt so ein paar Eigenschaften, glaube ich, die man im Prinzip so in Deutschland schon herauskitzeln kann. Und eine wichtige Sache ist, dass wir sehr, 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 für uns immer sehr wichtig ist, irgendetwas hundertprozentig zu machen. Und wenn wir es nicht hundertprozentig können, dann lassen wir es lieber ganz. Das haben wir gesehen, gerade wenn es um zum Beispiel Energiepolitik geht, ist total interessantes Thema, weil da mache ich ja auch einen Podcast drüber mit einem wunderbaren Menschen, mit dem ich das machen darf. Der Geschäftsführer ist der Stadtwerke, das Ding heißt Energielevel. Und wir kommen immer wieder an einen Punkt, nämlich wir haben so einen Smart Meter und der hätte schon lange da sein sollen. Aber ganz lange hat man an einer Technik gefeilt, die halt so übergroßartig ist. Und man hat es aber nicht so richtig hinbekommen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, ja, das kriegen wir so nicht hin, aber dann brechen wir jetzt hier ab und machen einfach irgendwas anderes. Weil man eben sich nicht darauf eingelassen hat, wir nehmen jetzt das, weil das jetzt das Maximum von dem ist, was jetzt gerade geht. Und dann können wir immer noch mal weitersuchen. Und genauso ist das letzten Endes mit diesem Verbot. Das Verbot ist immer für viele Leute eine Sache, die sofort natürlich funktioniert. Wir verbieten das einfach und wenn es verboten ist, dann wird es alles wieder gut. Das ist ja totaler Blödsinn. Und das weiß man ja zum Beispiel auch, wenn man über das AfD-Verbot nachdenkt. Das ist aber nicht der Deal. Der Deal ist ja nicht, und das weiß ja auch jeder, der 2 Sekunden nachdenkt, wenn man jetzt die AfD verbietet, dann endet ja nicht die rechtsextreme und rechtsradikale Einstellung der AfD-WählerInnen, sondern dann entzieht man denen diese Strukturen. Mit dem Verbot von Social Media ist das Problem nicht behoben, sondern die Frage ist, warum nutzen die Jugendlichen Social Media? Was tun sie da? Und wenn wir jetzt mal einfach mal annehmen, dass Social Media eigentlich im weitesten Sinne nichts weiter ist als ein Tag auf dem Schulhof, dann müssten wir auch einen Schulhof verbieten. Macht ja aber auch keiner. Also was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, wir können nicht den Schulhof verbieten, wir können nicht die Interaktion der Menschen miteinander verbieten. Das funktioniert nicht. Sondern wir müssen Regeln festlegen. Regeln sind das, was dem Ganzen ein System ja geben. Das heißt, auf dem Schulhof ist klar, da gibt es eine Aufsicht oder mehrere Aufsichtspersonen und die schauen sich das so ein bisschen an, haben ein Auge da drauf, die müssen nicht immer intervenieren, nicht in jeder Sekunde, die gucken, dass die Kinder das auch gleich selber hinkriegen. Aber wenn es dann irgendwie nicht zu lösen ist, dann geht man halt dahin und klärt es und dann gibt es entweder so wie bei der Polizei eben eine Verwarnung oder es gibt gleich irgendwie noch was Größeres, ne? Im Zweifelsfall, also nicht jetzt Schläge, weißt was ich meine von der Polizei, aber da wird einfach ein bisschen restriktiver noch vorgegangen. Im Internet ist es letztendlich das Gleiche. Es geht darum, dass wir auch dort, und das ist das, warum ich das mit dem Algorithmus erklärt habe, was ich probiere mit den Kindern oder mit den Jugendlichen zu machen, ist, wenn ihr nicht wollt, dass euer Spotify nachher aus 100% KI-generierter Musik besteht, was verschiedene Dinge beinhaltet, die eben für alle nicht cool sind, dann habt ihr die Möglichkeit, etwas daran zu ändern, und zwar indem ihr euch dagegen aussprecht und eben die Rechte von MusikerInnen schützt, dass ihr bestimmte Dinge reglementiert, dass ihr sagt, das wollen wir nicht, dass KI-Musik gekennzeichnet werden muss, dass KI-generierte Musik zum Beispiel als Allgemeingut gewertet werden müssen und eben nicht nur einer Firma gehört oder denjenigen, der wiederum diese Musik gepromptet hat oder durch den Prompt die Musik produziert hat, sondern und so weiter. Da gibt es ja Möglichkeiten. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und das ist eben der Punkt. Das, was wir bei Social Media erleben, der Umgang miteinander, das, was bei, keine Ahnung, sagen wir mal durch Instagram und also durch Facebook, also das, was der Metasystem macht oder auch durch ByteDance mit TikTok, dass die ja die Regeln ausheben. Du hast ja keine Möglichkeit mehr. Ich weiß nicht, da schreibt mir jemand, tut mir leid, diese explizite Wortwahl an der Stelle, aber da schreibt mir jemand, du bist ein arrogantes Arschloch, fahr zur Hölle und deine Familie gleich mit dir. Und dann wirklich auf den Knopf melden, so von wegen so, ey, das verstößt gegen die Richtlinien. Und dann bekomme ich 3 oder 4 Tage später eine Nachricht, wir haben das jetzt geprüft, aber nee, das tut mir leid, der bleibt da stehen, das verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Und du denkst, wie bitte? Und du bist in so einer Machtlosigkeit. Klar kann ich diesen Beitrag löschen, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass du letzten Endes weißt, du meldest etwas an, dass du dich verletzt fühlst, dass du dich bedroht fühlst und es wird nicht ernst genommen. Und das Gleiche gilt für Informationen. Donald Trump hat dafür gesorgt, dass die großen Unternehmen, also gerade Meta, eingeknickt ist und hat gesagt, wir machen jetzt keinen Faktencheck mehr. Und deswegen kannst du jetzt alles sagen. Du kannst auch alles posten, beziehungsweise eben hier in Europa noch nicht ganz, aber wir sind auf dem besten, schrägstrich schlechtesten Weg dahin. Und dann hilft nicht, diese Plattform zu verbieten, sondern dann hilft es nur, Gesetze zu verabschieden, die diese Firmen wiederum zwingen, eben diese Sicherheitsschleusen weiterhin einzubauen und aufrechtzuerhalten. Und das kannst du letztendlich nur durch finanziellen Druck, indem du sagst, entweder macht ihr das oder ihr zahlt. Ganz einfach. Entweder macht ihr das oder wir verklagen euch und ihr zahlt Millionen. Geld ist letzten Endes in dieser Zeit, in der wir leben, die einzige Möglichkeit, nur noch Dinge zu verändern. Das ist der Grund, warum Jimmy Kimmel für einige Tage seine Sendung verloren hat und dann auch wiederbekommen hat. Der Druck war, Donald Trump wollte das nicht. ABC hatte Angst und hat gesagt, bevor wir Stress mit der Regierung kriegen und wir unsere Lizenz verlieren und gar nicht mehr senden dürfen und kein Geld mehr damit verdienen, entziehen wir Jimmy Kimmel seine Sendung. Dann haben sich ganz viele Leute zusammengetan, also die haben sich nicht zusammengetan, sondern die haben eigenständig auf ich kündige jetzt mein Disney-Abo gedrückt und Disney ist nun mal Muttergesellschaft von ABC und innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, hat es wirklich so Disney, ich weiß gar nicht, waren es Millionen oder ich weiß noch, Milliarden waren, ich bin mir nicht sicher, verloren. Ich glaube, es waren sowas wie 10 Millionen an Aktienwert oder was auch immer. Und da hat Disney gesagt, oh, das ist nicht so geil. Und dann haben sie gesagt, dann senden wir ihn jetzt wieder. Das ist der Punkt. Geld regiert und ein Verbot wird es nicht besser machen, sondern eine moralische Erziehung oder eine moralische Aufgabenstellung mit der Frage, in was für einer Gesellschaft willst du leben? Das ist die Frage. Und nicht nur, übrigens, hier lebst du jetzt, sondern in welcher Gesellschaft willst du leben? Wir haben unsere Demokratie, sehen wir als Selbstverständlichkeit. Wir sind damit auch, du und ich, wir sind, ich weiß nicht, du bist ja so alt wie ich, glaube ich, ne, so
Ja,
knapp.
ungefähr.
Ja,
Ja.
so. Ey, wir sind doch damit aufgewachsen. Wir sind doch in einer Demokratie aufgewachsen. Für uns ist das doch selbstverständlich, dass es hier keinen Krieg gibt. Vielleicht gab es Anfang der 80er mal so ein bisschen dieses, oh, ich weiß nicht, da dieses ganze Aufrüsten und kalter Krieg. Aber am Ende war uns doch beiden immer klar, nee, Krieg ist jetzt hier so, geht nicht. Also wird auch nicht mehr passieren. Wir hatten ja die Nazis und das wird auch nicht wieder passieren. Und dann, so, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir den demokratischen Grundgedanken wieder pflanzen müssen. Und wenn wir diesen demokratischen Grundgedanken wieder pflanzen, mit all dem, was in unserem Grundgesetz steht, welches, ich möchte das an der Stelle ausdrücklich sagen, welches nicht links ist, welches nicht woke ist, sondern die Basis unseres Zusammenlebens. Das Grundgesetz ist letztendlich die Mitte von allem und die Basis. Und alles, was da drin steht, wenn wir das beherzigen, dann brauchen wir auch kein Verbot der Social Medias, sondern dann werden wir mündige, moralische Menschen um uns herum haben, auch Kinder und Jugendliche, die letztendlich genau das, was sie dort lesen, oder was sie mitbekommen an Indoktrination, an Manipulation, kritisch betrachten, zweifeln und auch ablehnen. Und wenn wir dann diese Menschen haben, dass sie das verstehen und dass sie das ablehnen, dann werden sie Gesetze verabschieden, die wiederum die Social-Media-Konzerne dazu zwingen, bestimmte Mechanismen abzuschalten oder einzuschränken, sich selbst zu regulieren. Und dann wird es besser werden. Ein Verbot wird es nicht bringen. Meine Meinung. Ich hoffe, ich habe das nachvollziehbar erklären können und nicht so kryptisch und komisch.
Ja, ich hatte hier nämlich noch eine abschließende Frage stehen. Jetzt hast du schon einen Teil davon beantwortet, aber ich würde jetzt trotzdem noch mal kurz darauf eingehen wollen. ist meine Frage war zum Schluss quasi, was kann jetzt jeder für sich und was kann auch jeder für andere tun, um genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich um unsere Art zu leben, zu schützen, die ja, wie du ja auch richtig gesagt hast, zumindest meiner Ansicht nach ja auch schützenswert ist. Also welche Botschaft oder Kernbotschaft nach außen würdest du jetzt hier noch als Schlusswort oder nicht Wort, aber als Schlussstatement bringen, um zu sagen, naja, das wäre quasi der Kern von allem. Also wenn wir das beachten, dann sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg für uns selbst und auch für andere.
Okay, ich probiere das mal. Ich habe das noch nie so ausformuliert, aber ich glaube, der Kern ist für mich der. Das, was ich probiere, wenn ich mit anderen Menschen bin, ist, dass ich sie nicht für Dinge schon sofort verurteile, weil sie mir nicht passen. Ich bin natürlich genauso wie alle anderen Menschen auch. Wenn andere Menschen was sagen, was mich triggert, bin ich auch getriggert und empört. Aber ich probiere, diese Empörung erst einmal runterzuschlucken und zu entscheiden, ob ich mich davon jetzt provozieren lasse, ob ich dann darauf eingehe oder ob ich es nicht sinnvoll finde, weil ich weiß zum Beispiel, dass im Kern dieser Mensch ein guter Mensch ist und ich eine Situation, in der ich mich gerade befinde, durch eine Konfrontation beispielsweise zerstören würde. Und dann frage ich mich, ob das zielführend ist oder ob es zum Beispiel sinnvoller wäre, ein weiteres Treffen abzuwarten bei einem Kaffee und dann mal mit dieser Person darüber zu reden, damit auch meine Empörung sich gesetzt hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss einen ganz bewussten Umgang mit sich selbst und auch mit seiner eigenen Betrachtungsweise auf eben das, was wir als Meinungsfreiheit betrachten und auch als Respekt vor dem anderen Menschen. Wenn wir das wiederum tun, dann geben wir andere Dinge weiter. Beispielsweise, ich finde, was ich immer probiere, wenn ich in meinen Klassen bin und es gibt irgendwie die Frage, ich höre einer sagt, ja, wieso, wir sind halt so. Also ich habe ja viele Jungs, die so einen Migrationshintergrund haben, die sagen dann, ja, es ist halt eben so mit den Ausländern. Dann sage ich, wieso bist du Ausländer? Ja, ich bin Türke. Dann sage ich, hast du einen deutschen Pass? Ja, dann bist du doch Deutscher. Ja, aber ich bin Türke. Dann sage ich, nein, du bist Deutscher. Und dann thematisiere ich das und sage, guck mal, du bist Deutscher. Und dein Migrationshintergrund ist türkisch und das ist super. Das ist gut. Und das darf man auch überhaupt nicht vergessen. Ich finde es schön, wenn du dich daran erinnerst. Aber du bist, wenn ich mich umgucke, und dann sage ich das immer den Kindern, ich gucke mich hier im Raum um. Und zum einen ist es so, nein, ihr seid nicht alle gleich, auch wenn ihr es in der Grundschule gelernt habt, ihr seid verschieden. Diese Verschiedenheit, diese Diversität ist wertvoll und wunderbar. Und dann ist es so, dass ich mich umgucke und fragt euch selbst, ne, außer ihr habt jetzt keinen deutschen Pass, aber selbst das wäre mir egal, ihr seid Deutschland. Denn Deutsche sind nicht blauäugig und blond. Das ist eine Nazi-Geschichte. Und wer immer noch glaubt, er müsste die bringen, der macht nichts anderes, als eine Nazi-Geschichte weiterzutragen und Nazi-Kram zu erzählen. Also, ihr seid Deutsch. Und wenn ihr Deutsch seid, dann müsst ihr verstehen, dass das hier euer Land ist, in dem ihr lebt. Wenn ihr nämlich glaubt, ihr werdet Ausländer, dann werdet ihr euch in diesem Land nicht so verhalten, wie das Land, in dem ihr lebt. Das ist ein bisschen so wie da, wo ihr nicht zu Hause seid, da schmeißt ihr eure Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne auf den Boden oder eure Kaugummis oder spuckt dahin oder eure Zigarette. Das macht ihr aber nicht zu Hause. Da kackt ja auch keiner auf den Teppich. Also denkt immer dran, dass ihr euch in eurem Zuhause bewegt. Und das mache ich aber immer natürlich liebevoll und nett. Und das mache ich aber auch mit allen anderen Menschen. Das mache ich auch mit unseren älteren Nachbarn, die ich dann darauf aufmerksam mache, dass sie in einem Nebensatz etwas gerade mal Rassistisches gesagt haben. Aber ich mache das mit Liebe, indem ich dann nicht sage so, hey, das war rassistisch, sondern ich sage sowas wie, ich weiß, dass du es nicht gemeint hast, aber übrigens diese Begrifflichkeit, die ist sehr kritisch zu betrachten, weil, und ich weiß, dass du es nicht weißt oder dass du es nicht willst und so weiter. Das heißt, wir können regulieren, aber wir müssen selber auch mutig sein. Und das, was wir aber gut können, ist, dass wir nur dann mutig sind, wenn wir dann wütend sind, und dann nutzt aber unser Mut nichts, weil wir aus diesem Mut heraus aggressiv werden und konfrontativ. Aber dann stellt sich eben die Frage, die ich zu Beginn schon mal gesagt habe, nämlich, wer will ich sein, in welcher Gesellschaft will ich leben oder was ist mein Ziel? Und wenn ich möchte, dass sich bei dem anderen etwas ändert, dann hilft es nicht, wenn ich ihm vorher einfach die Fresse poliere, sondern ich muss ja einen Zugang finden. Und wenn ich aber erst reinschlage und ihm dann probiere, Argumente zu geben, der wird mir doch nicht zuhören. Und deswegen ist es auch so schwer, letztendlich ein guter Mensch zu sein, oder es ist so schwer, in dieser sehr momentan aufgeheizten, rechtsextremen, rechtsradikalen, rechtspopulistischen Schwarz-Weiß-Welt klarzukommen, weil es immer bedeutet, man muss leider, 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 es ist super anstrengend, man muss immer etwas, ich sag mal, moralisch integerer sein. Man muss die Farben, die man sich auf seine Regenbogenfahne malt, auch wirklich im Herzen tragen und eben auch nicht schwarz-weiß malen, selbst wenn es, wenn du mit Menschen zu tun hast, die schwarz-weiß malen. Du musst immer deine Farben im Kopf behalten und immer den Menschen dahinter sehen. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, ne, dann kann man schon ganz viel in seinem Umfeld ändern. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher.
Ja, bleibt zu hoffen, dass das in den Klassen, wo du unterwegs bist und auch hier jetzt im Gespräch natürlich bei einigen auch angekommen ist. Weil, wie gesagt, wir, und damit haben wir ja auch immer die Notwendigkeit, auch uns an Externe zu wenden, die das aus einer anderen Perspektive auch mal angehen als wir, ja, dass diese Botschaften hängen bleiben. Und ich hatte schon das Gefühl, du warst ja auch bei uns in der Schule, die Schüler haben und Schülerinnen haben gespannt zugehört, dass die Botschaften, die du setzt, schon auch ankommen. Ob die jetzt natürlich immer umgesetzt werden, dann, nachdem man dann die Schule verlassen hat, ob das eine kurzfristige Geschichte ist oder nicht, das können wir ja hier sowieso nie, auch als Lehrer, nie überprüfen, in welchen Einfluss wir haben. Aber ich wünsche es mir und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Motivation, das so weiterhin durchzuziehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein recht anstrengender Prozess ist, ständig diesen Diskussionen ausgesetzt zu sein. Und ja, ich hoffe, du erlebst nichts, wo du dann auf einmal sagst, ich kann nicht mehr. Also
Vielen Dank.
hoffen wir es, genau.
Also ich muss dir sagen, ich finde es gar nicht so anstrengend, weil es ist ein bisschen so, wie als würdest du, als wenn du für einen Triathlon trainierst. Ich meine, das ist anstrengend, aber das ist ja trotzdem, was du magst. Und ich mag die Herausforderung, ich mag die Anstrengung, aber am Ende des Tages, an den Tagen, wo ich das Gefühl habe, es ist mir zu anstrengend, sehe ich einfach die Notwendigkeit. Und wenn du dir einfach, weißt du, einfach dir vorstellst, du hast jemanden zu Hause, der pflegebedürftig ist, beispielsweise, dann kannst du ja auch nicht sagen, nee, heute mache ich das nicht. Heute kümmere ich mich nicht um den. Mir egal, dann muss der jetzt ins Bett machen und dann ist der halt, dann kriegt er halt nichts zu trinken und kriegt heute nichts zu essen. Ich mache heute nichts. Das machst du halt nicht. Sondern es gibt eine Notwendigkeit. Und wenn wir alle so ein bisschen aus unserer Bequemlichkeit herauskommen, wenn wir alle auch wieder offen sind, wenn wir nicht alle sagen, nee, ich halte mich aus Social Media fern oder ich werde nicht widersprechen, weil ich keinen Bock auf das Gespräch habe, das nervt mich, das ist Konfrontation. Immer dieses typische, das, was mich, das ist das Einzige, muss ich dir ganz ehrlich abschließend noch sagen, was mich nervt. Diese Leute, die sagen, nein, ich möchte mich mit diesen Leuten nicht mehr unterhalten, ich empfinde das als so anstrengend. Ja, genau, das ist anstrengend. Und deine Konsequenz ist dann also, dass du mit diesen Menschen nicht mehr redest, dass du dich diesen Sachen fernhältst, damit du ein gutes Leben hast. Und eine Sache, die wir niemals vergessen dürfen. Wir können uns auf eine Bühne stellen und sagen, Nazis raus. Aber wo sollen diese Nazis denn dann hin? Wo ist denn dieses raus? Und wenn diese Nazis sich irgendwo hinstellen und sagen, Ausländer raus, dann regen wir uns auf und sagen, die schreien Ausländer raus, das geht nicht, das sind Nazis. Ey, wenn wir das Gleiche machen, dann ist es doch total Banane und das ist doch völlig bizarr. Also was müssen wir machen? Wir müssen uns immer nur vorstellen, wir können die Augen vor der Realität nicht verschließen. Und wenn wir die Augen zumachen und sagen, ich rede nicht mehr mit denen, ich werde mich auch nicht politisch engagieren, ich werde nicht mehr in den Kommentarspalten dagegen reden, ich werde auch nicht mehr irgendwie in eine Konfrontation gehen, in einem Gespräch, weil ich das alles so anstrengend finde, ist es gar kein Problem anfangs. Aber irgendwann bekommst du die Quittung, denn wenn die Leute dann wählen gehen und der Vibe weiterhin so bleibt und irgendwann wir doch eine rechtsextreme, rechtsradikale Regierung haben, dann wird sich dein Leben in deiner Freiheit sehr schnell ändern. Und dann wirst du sagen, oh, wäre irgendwie cool gewesen, wenn ich mich beteiligt hätte. Und das ist übrigens was Schönes. Das kann man nämlich aus der Geschichte lernen. Und das vergessen ganz viele Menschen, weil sie eben nicht sehen, wie die Nationalsozialisten sich ihren Weg an die Macht gebastelt haben. Da waren nämlich auch Leute, die gesagt haben, oh ja, es ist mir so ein bisschen zu anstrengend. Wir haben keine Zeit für Anstrengung. Und ich danke dir für das Gespräch und ich Ich glaube, ich bin noch ein bisschen fit. Das geht noch ein bisschen.
Das freut mich zu hören. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich und wie gesagt, wünsche dir alles, alles Gute. Und vielleicht hört man sich mal wieder auf Social Media und erfährt, was der ein oder andere so macht. Würde mich freuen. Gell? Also, lieber Specs, mach's
Ja,
gut und
danke dir.
ja, vielen Dank nochmal. Gell?
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. Ja, und das war's schon wieder für heute und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.